Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.
Der HSV-Kalender.
Mit Tanja.
Sven.
24 Erinnerungen.
Und 24 Gästen.
Hinter 24 Türen. Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Der HSV-Kalender öffnet die 23. Tür und moin ist das Stichwort. Moin, Timo ist da. Hallo, Timo.
Moin, Sven. Und kann ich schon frohe Weihnachten sagen?
Das kannst du machen. Also auf jeden Fall haben wir die Adventszeit glücklich hinter uns gebracht und die Wahrscheinlichkeit, dass wir Weihnachten noch erleben, wird immer größer.
Sehr gut, sehr gut.
Timo, du hast dir ein schönes Thema ausgesucht oder ein nicht so schönes Thema, wie man auch immer will. Wir wollen über den Abstieg 2018 reden. Das Stadionerlebnis, du warst ja wie ich auch, du standst ja eine Etage über mir, wie immer, oder du saßt eine Etage über mir. Ja. Das war natürlich ein ganz besonderes. Aber bevor wir uns darauf stürzen, hast du mir noch von einer Anekdote erzählt. Hau mal rein.
Ja, die Anekdote ist tatsächlich, die passt wunderbar zum Thema, weil wenn wir heute über die vielleicht größte Niederlage des HSV sprechen, dann müssen wir auch über den größten Sieg sprechen. Den habe ich tatsächlich damals nicht live im Stadion verfolgen können. Für Athen war ich noch ein bisschen klein. Aber ich war vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, nach einem Spanienurlaub in Alicante am Flughafen und habe mir noch die obligatorische Flasche Havana Club am Duty-Free-Shop gekauft, natürlich mit HSV-T-Shirt an. Und der Kassierer in Spanien, der schaute mich an, Hamburg, okay, und hat mir die komplette 83er-11 aus Athen vorgebetet und hat mir viel Glück und alles Gute für den HSV gewünscht. Und das war tatsächlich irgendwie so ein, das war tatsächlich auch ein richtiger HSV-Moment, ja. So, den man irgendwie nicht an einem Spiel festmachen kann, so. Aber was für ein geiler HSV-Moment einfach. Also den wollte ich hier nicht unterschlagen.
Riesengroße Augen und geatmet wie ein Karpfen am Land. Wahrscheinlich so.
So ähnlich, ja. Was
völlig baff. Jetzt von mir?
ja, völlig, völlig baff. Das war echt ziemlich cool.
Aber
und ein Spanier, also nicht irgendwie ein Deutscher, der da ausgewandert ist, sondern ein Spanier, wo man ja nun wirklich gerade bei dem Spiel auch nicht die größte Verbindung jetzt vermutet. Ne? Aber,
hast du rausgekriegt, ja. woher das kommt, dass er das wusste? Hast du ihn gefragt?
Nee, ich habe ihn gefragt, wie er darauf kommt. Also, ja, das hat HSV früher immer verfolgt und das war eine große Mannschaft in Europa und hat mir dann erzählt, dass man das auch in Spanien wahrgenommen hat, wie der HSV in den 80ern performt hat.
Ja, wir HSVer leben halt immer noch so ein bisschen in der Vergangenheit. Kümmern wir uns jetzt mal um die jüngere Vergangenheit. Also viel genutzt haben seine guten Wünsche ja nicht. Ich weiß ja nicht, wann das war, aber egal wann das war, letztendlich haben sie, waren die Wünsche nicht ganz so gut. Bevor wir uns um dieses letzte Spiel gegen Gladbach kümmern, dieser Niedergang des HSV, man kann es ja nicht anders sagen, weil das ja über ein Jahrzehnt sich hingezogen hat, mehr oder weniger, mit immer neuen Hoffnungen. Wie bist du damit klargekommen?
Ja, ich glaube, dieser Niedergang, der hat das erste Mal so richtig, richtig wehgetan. Tatsächlich diesen Sommer, dieses 1:5 gegen Sandhausen, das war so wirklich der berühmte Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat. Also es gab noch nie eine Sommerpause, in der ich so wenig Bock auf Fußball hatte. Da spielt natürlich alles irgendwie mit rein, diese ganze Corona-Situation und so. Aber auch, dass man zum zweiten Mal in Folge auf fast schon peinliche Art und Weise den Aufstieg, den fast sicheren Aufstieg verspielt hat und den in meinen Augen auch eigentlich einfach zu erreichen, den Aufstieg. Nachhaltig. Alles andere davor war immer bitter und traurig, aber jedes Mal, es ist ja bis auf 2018 immer gut gegangen. Ja. So, und man hat es immer mit dieser Euphorie, dass es gut ging, in die Sommerpause gegangen, mit diesem Gott sei Dank, dem Tod von der Schippe gesprungen ist, man in die Sommerpause gegangen und konnte sich dann auf die neue Saison freuen, weil dann wird ja endlich alles besser. Und das zu kapieren, dass es eben dann doch nicht immer direkt alles besser wird, hat echt ein paar Jahre gedauert.
Ja. Wenn wir auf die Saison 17-18 gucken, wir hatten drei Trainer insgesamt und ich sag immer, wenn die Saison mit Hollerbach zu Ende gegangen wäre, dann hätten wir heute kein Stadion mehr.
Die Gefahr ist groß, das sehe ich auch so. Da fehlen mir sogar ehrlich gesagt die Worte. Diese Trainerentscheidung, man redet sie sich ja immer schön, wenn ein neuer Trainer kommt und sieht dann nur das, was so ein Trainer positiv gemacht hat. Diese Würzburg-Geschichte mit Aufstieg aus der dritten Liga und dann, ich weiß ja, die waren ja fast Herbstmeister oder so in der zweiten und dann haben sie ja angefangen, alles zu verlieren. Wo man sagt, da hat er ja große Erfolge gehabt und war da erfolgreich und vielleicht kriegt er diesen Kampfgeist, dieses, was er hat, auch wieder hin. Aber das war eine unfassbare Fehleinschätzung. Und ich glaube das auch. Also diese Auftritte waren ja leblos, also allesamt. Ich erinnere mich an das Spiel auswärts in Bremen bei unserem größten Rivalen, wo es um alles geht. Und wir haben im ganzen Spiel, glaube ich, nicht einen Torschuss und verlieren das Ding in der letzten Minute, weil wir es uns quasi selbst reinmurmeln. Also das war schon schwerst frustrierend. Und auch da hat man ja gesehen, der Fanblock war ja auch nicht gerade friedlich danach so richtig. Und wenn wir so sang- und klanglos abgestiegen, dann wäre es, glaube ich, auch alles anders ausgegangen.
Ja, das denke ich mir auch auf jeden Fall. Ich habe, wenn ich an Hollerbach denke, immer noch die Antritts-PK. Ich hatte sie mir angeguckt, habe ich bei fast allen gemacht, vor Augen, wo er schon eigentlich da saß wie ein Haufen Elend und irgendwelche Floskeln von sich gab. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann doch nicht wahr sein. Und hatte danach einen HSV-Talk mit Michel Dinsey und Frank Lucem vom Kicker. Und die haben gesagt, oh, das ist genau der richtige Mann, die beiden. Und ich denke, na, wenn ihr da richtig habt. Ich wurde immer stiller beim eigenen Talk, weil ich konnte die Meinung einfach nicht nachvollziehen. Aber naja, egal.
Naja, Hollerbach war, glaube ich, derjenige, der stand immer für Kampfgeist. Ne? Also wir haben ihn immer spöttisch den Ellbogen des Grauens genannt, so. Und an mir kommt, wie hat er selber mal gesagt, an mir kommt der Gegner oder der Ball vorbei, aber niemals beide. Und das war ja so ein Spirit, den man vielleicht auch so ein bisschen sich daraus erhofft hat, dass halt genau dieser Spirit kommt, dass die Leute einfach, die Mannschaft einfach dadurch kämpft und diesen Kampfgeist entwickelt. Aber das ist halt total verpufft. Also das ging halt nicht von der ersten Minute an nicht auf. Einfach.
Genau. War ja nicht das erste Mal, dass irgendwas nicht aufgegangen ist, aber so krass glaube ich noch nie. Und dann kam Christian Titz und hat dann die letzten, was waren es, 8 Spiele? Noch waren 10, ich weiß es nicht genau.
Ich weiß auch nicht genau tatsächlich.
Auf jeden Fall weiß ich noch, das erste Spiel war gegen Hertha und wir haben dann eine bombastische erste Halbzeit gespielt und hatten das 1-0 geführt und wir haben es die Augen gerieben im Stadion. Wow. Also das konnte man kaum vorstellen, wie diese Mannschaft da gespielt hat. Dass die gleiche Mannschaft war, die vorher unter Hollerbach gestümpert hat, Wahnsinn.
Ja, das ist manchmal einfach, glaube ich, das ist so ein Kopfthema. Ne? Also das, die können ja alle irgendwo Fußball spielen. Also das sind ja, waren vielleicht nicht die besten Fußballer, die man jetzt in Deutschland finden konnte, aber sie waren ja immer Profis und die können ja kicken grundsätzlich. Und manchmal ist es dann, glaube ich, nur so ein, ist im Kopf, muss dann sich so ein Schalter umlegen. Und das ist, glaube ich, so eine, diese positive Art, die Titz da reingebracht hat, war ein ganz anderer Ansatz als alles das, was man vorher hatte. Und allein das hat, glaube ich, schon viel bewirkt.
Ja, denke ich mir auch. Ja, und dann kommt dieser letzte Spieltag, der 34.12.5.2018. Man musste gewinnen und Köln musste in Wolfsburg gewinnen. Köln war schon abgeschlagen letzter und dass die in Wolfsburg gewinnen, ja, da mochte man nicht mal dran denken. Oder ich auf jeden Fall nicht. Wie ging es dir? Hattest du Hoffnung von diesem Spiel?
So ganz stirbt die Hoffnung ja nie. Ne? Aber die Hoffnung war schon sehr, sehr wenig, muss ich sagen. Aber viel entscheidender fand ich eigentlich noch die Woche davor, nämlich auswärts in Frankfurt. Das, finde ich, kommt immer ein bisschen zu kurz. Da gehen wir 1-0 in Führung durch ein fantastisches Tor von Ito, was dann keiner weiß, warum vom Videoschiedsrichter zurückgepfiffen wurde. So, ne, man sollte nur bei einer klaren Fehlentscheidung eingreifen. Das konnte bis heute niemand an TV-Bildern erklären, ob das Abseits war oder nicht. Ja. Eigentlich gilt dann im Zweifel für den Angreifer, hat man immer so gesagt. Man hat es uns weggenommen und ich glaube, das war so, das hat man dann auch am Spiel gemerkt, da war so ein Einbruch in der Mannschaft in dem Moment. So. Und das war eigentlich extrem bitter, weil ich glaube, hätten wir da geführt und hätten wir da den Punkt geholt, dann wären wir auch nicht abgestiegen. Oder hätten wir vielleicht sogar drei geholt, man weiß es nicht, aber gut, alles Makulatur. Ja, dann kam Gladbach, was du gerade gesagt hast. Und ja, natürlich hat man immer irgendwie noch dieses Fünkchen Hoffnung, dass Köln sich dann doch noch mit ein bisschen Ehre aus der Bundesliga verabschieden will, als Tabellenletzter da vielleicht noch was reißen will. Aber gut, wie Köln sowas handhabt, da sind wir jetzt spätestens seit letzter Saison auch ein bisschen schlauer geworden. Die haben da ihren ganz eigenen.
Obwohl sie es damals ja wenigstens doch geschafft haben, 1-1 zur Halbzeit zu spielen. Also vielleicht war da ja auch wirklich nicht mehr drin in der Mannschaft. Ne?
Ja, mag sein. Ich will da auch nichts unterstellen. Also, aber dann war ja tatsächlich, wir konnten uns zum Glück mit dem Sieg verabschieden. Also unsere Mannschaft hat da auch mal alles gegeben, was, glaube ich, auch sehr, sehr stark honoriert wurde vom Publikum. Und ja, als dann klar war, dass es da in Wolfsburg für uns quasi nichts zu holen gibt, da ja, war dann schon bitter.
71. Spielminute in Köln, das 3-1. Zeitgleich ist Bobby Wood vom Platz gegangen, was irgendwie fast untergegangen ist, auf jeden Fall im Stadion, finde ich wenigstens. Also ich habe das gar nicht mehr so vor Augen gehabt. Ich musste mich da auch erstmal wieder reinlesen. Weil zeitgleich fing ja eigentlich dann so in der Kurve die Gesänge an.
Ja, und das war tatsächlich diese Gesänge in der Kurve. Das ist ein Moment, den ich tatsächlich niemals vergessen werde. Wir sitzen da ja mit so einem ganzen Haufen Freunde. Meine Frau sitzt neben mir und gute Freunde um uns rum. Einer meiner besten Freunde, mit dem ich seit, weiß nicht, über 20 Jahren jetzt eine Dauerkarte nebeneinander habe, alle da. Und das hat sich natürlich keiner nehmen lassen, dieses Spiel. Und irgendwann kam dann die Meldung, dass in Wolfsburg dieses 3-1 gefallen ist. Und da brachen dann alle Dämme irgendwie bei den Leuten. Die Gesänge in der Kurve fingen aber an. Also gleichzeitig, das war so ein Gefühlswirrwarr aus Scheiße, jetzt passiert das hier wirklich. Und trotzdem diesen Stolz, was diese Mannschaft ja einfach die letzten Spiele noch rausgehauen hat, was sie versucht hat umzubiegen, dass dieser Verein sich einfach mit viel Würde verkauft hat noch zum Schluss, fand ich, was zwischendurch ja nicht war. Aber was die letzten 7, 8, 9 Spiele wirklich mit viel, viel Würde. Und keine Ahnung, als dann dieses Mein Hamburg liebe ich sehr begann, da war ich wirklich, also emotional, ich bin auf meinem Sitz zusammengebrochen, Tränen überströmt, konnte überhaupt nicht mehr klar denken, wusste überhaupt nicht mehr, was irgendwie, spüre ich nur meine Frau, wie sie mir so am Kragen packt und hat gesagt, stehst jetzt auf hier, wir steigen hier nicht cleaned ab, sondern wir steigen hier mit erhobenen Hauptes ab. Gerade kriege ich gerade wieder Gänsehaut am ganzen Körper übrigens. So. Und dann dieser Gesang einfach, dieses Mein Hamburg liebe ich sehr. Die Gladbacher am Anfang mit ihren weißen Taschentüchern, die sie ganz schnell eingesteckt haben, als einfach plötzlich das ganze Stadion, über 50.000 Menschen, dieses Lied mit vollem Stolz und voller Inbrunst gesungen haben, das, keine Ahnung, das, da kriege ich jetzt gerade noch irgendwie brutalste Gänsehaut am ganzen Körper. Das war einfach, das war der stolzeste Moment in der größten Niederlage, den man sich nur vorstellen kann. Also,
ja. Ich habe es ganz genauso empfunden. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich stehe ja direkt unter dir sozusagen, Block unter dir, ja. Und mit Tanja und Kai und Tommy zusammen. Und wir wussten auch nicht, wohin mit unseren Gefühlen. Wir haben einfach nur geschrien, nicht gesungen, sondern geschrien. Und es war einfach der helle Wahnsinn.
Es war verrückt einfach, tatsächlich. Es war, ich hätte mir das, und das war so ein Trostpflaster auch, ne? Also das war ja tatsächlich auch, ich habe mir immer, ich meine, wir hatten ja genug Gelegenheiten, sich vorzustellen, wie ein Abstieg aussehen könnte in den letzten 10 Jahren so. Also es war ja nun nicht das erste Mal, dass wir davor standen. Und also ich bin auf alles Mögliche gekommen, aber auf so einen Moment, das hätte man sich nicht ausdenken können. Das hätte ich mir im Leben nicht vorstellen können, dass Hamburg so mit erhobenen Hauptes, mit das ist ja schon fast Pathos, ne? So in die zweite Liga geht. Also es ist ja, wenn ein Trainer, also ein Spieler dann da zur Eckfahne vor der Nordtribüne laufen und sich mit dem Trikot die Tränen aus dem Augenwinkel wischen müssen, weil das, was da gerade passiert, das war einfach, keine Ahnung.
Das war Es war schrecklich schön. Also so habe ich es mir immer gesagt. Ich bin ein Erfolgsfan. Ich habe ja in den späten 70er, Anfang der 80er, ich habe die ganzen Erfolge ja noch mitgemacht. Ich stand ja auf dem Rathausmarkt, um zu feiern. Und zwar nicht den Klassenerhalt, sondern wirklich Titel. Und, aber dieser Moment, du hast es, ich glaube, auch sehr anschaulich rübergebracht eben. Ich möchte auch gar nicht so viel reinlabern. Das war wirklich auch für mich einer, oder wenn nicht sogar der Stadionmoment meines Lebens. Und das ist mit 1974 war ich das erste Mal im Stadion. Ne? Meines Lebens ist das schon eine ganze Zeit. Aber sowas habe ich mir, wie du es schon sagst, ich hätte es in meinen kühnsten Träumen nicht erhoffen können, dass wir diese Momente haben. Und ich bin deswegen auch so ein bisschen entsetzt und oder ich möchte es auch gerne, dass dieser Moment bewahrt bleibt, dass jeder, der das jetzt hört, der soll wirklich wissen, wie nahe uns das damals gegangen ist und was für ein toller Moment das war und sich nicht nur an das, was danach geschah, erinnern, weil das war ja, gehört irgendwo dazu, aber für mich in dem Moment sehr, sehr schwere Kost.
Ich weiß nicht, ob es dazu gehört.
Ich weiß es also, auch nicht.
Ich muss ganz ehrlich sagen.
Also es war zu erwarten, sagen wir mal so. Diesen Moment, den wir beschrieben haben, der war nicht zu erwarten, aber das, was da passiert war, okay.
Das war natürlich zu erwarten, weil das gehört vielleicht in gewissen Kreisen dann auch schon fast zum guten Ton so. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich kann jeden verstehen, der mit dieser Situation anders umgeht. Also ich habe das Spiel in Bremen angesprochen. Danach war ich auch so unfassbar sauer. Da hätte ich mich wahrscheinlich zu sowas Ähnlichem hinreißen lassen können in dem Moment so. Also weil ich einfach so unfassbar sauer war über auch diese Leistung dieser Mannschaft, diese Selbstaufgabe, dieses keine Ahnung. Da war ich einfach wirklich einfach wütend auch, ne? So, und das hat sich aber komplett gewandelt mit diesem Saisonverlauf in den letzten Spielen. Und ich finde, das, was wir da gegen Gladbach am letzten Spieltag hatten, war sowas Besonderes mit dieser Würde, was ich da gerade gesagt habe. Und da hat mich das auch echt massivst geärgert, weil ich das einfach, da hatte ich dann einfach kein Verständnis. Bei allem Verständnis für jegliche Gefühlsreaktion, die so ein Abstieg natürlich hervorruft. So, ne? Aber das hat mir halt diesen Moment in erster Linie kaputt gemacht. Nein, eigentlich hat es ihn mir nie kaputt gemacht, aber es hat ihn mir in dem Moment fühlt es sich so an. Von wegen, ey, jetzt stört ihr mich in meiner Trauer. Also ich will hier gerade trauern. So, und das war eine Trauer. Ja. Und auch wenn es eine Trauer mit viel Würde und Stolz
war. Trauerfeier war, aber es war eine Trauer, ja.
Genau, es war eine Trauer. So. Und dann kommt da diese Spielunterbrechung, die dann einfach mich in meiner Trauer einfach mich aus diesem Moment gerissen hat. So. Und das fand ich halt irgendwie total kacke. Und darauf kann man aber den Tag nicht reduzieren, sondern ich glaube, wir müssen ihn genau wie du gesagt hast, wir müssen das in Erinnerung bewahren, was halt das ganze Stadion getan hat und nicht da irgendwie ein paar Leute.
Ja, da bin ich auch der Meinung. Und ich bin auch damals schon, also was mich auch dabei geärgert hat, also ich fühlte mich dann wirklich um meinen Moment betrogen in dem Moment. Also es war richtig und ich stand da wirklich, ich ja 26a, das Ganze ist ja 25a passiert, diese ganze Pyrokram, stand da wirklich auf dem Zaun Richtung 25 und habe mitgeschrieben, wir sind Hamburger und ihr nicht, weil ich war einfach nur stinkend sauer.
Ja, und das zum Beispiel haben sie rund um mich rum auch viele getan und ich konnte es aber in dem Moment einfach gar nicht so, weil ich trotzdem immer noch so, ich war noch so paralysiert, so in diesem mir war in dem Moment alles egal eigentlich so. Also es war mir in dem Moment zwar nicht egal, aber es schien so, als wenn alles so, ich war in so einem Tunnel, als wenn alles so um mich rum passierte, dass ich gar nicht so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das war, der Moment war so nicht zum Greifen. Also das, was davor war, wo ich voller Inbrunst dieses Lied mitgesungen habe, wo als meine Frau mich hochgepackt hat und gesagt hat, du, jetzt stehst du hier auf, wir steigen jetzt hier erhobenen Hauptes ab. So, ne? Und das war so, da war ich dabei. Bei dem anderen war ich so gefühlt, habe ich das so als so aus der Entfernung beobachtet irgendwie. Und das war irgendwie anders, keine Ahnung.
Vielleicht war ich da auch körperlich zu dicht dran, um das aus der Entfernung betrachten zu können.
Aber es waren ja rund um mich rum, sind auch alle ausgeflippt, aber ich, keine Ahnung, ich hatte irgendwie keine Energie, mich zu ärgern, weil ich meine Energie auf diesen Moment des Trauerns irgendwie fokussiert, weiß ich nicht. Ich kann es nicht beschreiben, was da
mit vorging. auch müßig. Es ist zwar nicht müßig, ich kann es so in etwa nachvollziehen, weil klare Gedanken haben wir, glaube ich, in dem Moment alle nicht fassen können, weil das war einfach, man war so in diesem Taumel drin und wie du sagst, dieses Gefühl zwischen Feiern, Trauer, Stolz und niedergeschlagen sein, das war ja ein Gefühlsmischmasch allererster Kajüte und dann kam halt diese Verärgerung noch dazu und das war halt irgendwo dann auch too much, was man dann auch zu verarbeiten hatte.
Verständlich, ich sag das ja immer wieder, ne? Solche Emotionen, die kann nur der Fußball hervorbringen. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, was in dieser Ausprägung, in dieser Fülle und in dieser Vielfalt die Emotionen so hervorbringt, bei so einer Masse an Menschen auch. Ja. Also das kommt auch noch dazu. Das ist ja wirklich, an dem Tag war es, gut, Freude war relativ wenig, aber es war dieses Trauer, Wut, Ärger, Stolz, Niederlage, es war alles irgendwie, alles an Gefühlen, was man sich vorstellen kann. So ein bunter Blumenstrauß an Gefühlen. So. Und das in einer Ausprägung, also in voller Blüte, könnte man sagen. Wenn man bei dem Bild Blumenstrauß bleibt. So.
es ist wirklich, das möge man uns auch so ein bisschen nachsehen, dass wir beide jetzt hier so ein bisschen mit den Emotionen ringen, aber letztlich sind wir hier kein Radiosender, der das irgendwo als objektive Betrachtung macht, sondern wir waren dabei und uns ist das sehr, sehr nahe gegangen. Und ich glaube, zumindest das kommt in diesem Gespräch wirklich rüber. Und dafür möchte ich dir auch nochmal ganz herzlich danken, Timo, für deine ehrlichen Worte. Ich glaube, wir beenden das hier auch einfach so mittendrin, so quasi. Ich könnte dich jetzt noch fragen, wie bist du nach Hause gekommen? Ich kann es dir ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr, ob da noch irgendwas passiert ist, wie ich mich gefühlt habe. Ich kann es dir schlicht und ergreifend nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht.
Also ich kann es tatsächlich sagen, ich war noch ziemlich lange im Stadion tatsächlich und noch sehr lange am Stellinger Bahnhof, bis da die letzten Läden zugemacht haben. Einfach, ich habe mir da noch Freunde getroffen, Leute getroffen, ich habe mit denen gesprochen. Das war so ein bisschen Therapie einfach, was da noch war. So. Und dann mit der Bahn nach Hause irgendwann, ja.
Mit der S-Bahn in die Innenstadt.
Ja, bei mir geht's dann ja eher in den Vorort.
Ich weiß es. Bei mir genauso, bloß in die andere Richtung. Ja, genau. Ich kam jetzt bloß gerade, das musste jetzt gerade raus.
Ja, aber durch die Innenstadt musste ich tatsächlich auch. Durch die
Sagen wir es so. Timo, herzlichen Dank, dass du da warst und dass du dir gerade diesen Moment, den ich auch also zu 100% mit dir teilen kann, dir rausgesucht hast und dass du dich an das schwierige Thema gewagt hast, muss man ja schon fast sagen, weil es gibt auch leichtere Sachen, über die man hätte reden können, auch in deiner relativ jungen Zeit noch, wenn du nicht ganz so ein alter Sack bist wie ich.
Naja, ich gehe auch seit Anfang der 80er zum HSV immerhin. Ne? Also von daher gab es auch schon den einen oder anderen Moment. Also es war nicht so einfach, ein Thema zu finden tatsächlich.
Du hast auch schon mal gelächelt in der ganzen Zeit.
Ja, ja.
Gut. Timo, ich wünsche dir ganz tolle Weihnachten, so wie sie jetzt auch möglich sein mögen. Wir wollen mal gucken, was da auch jeder draus macht. Wollen wir gar nicht viel drüber reden, über das Ganze. Herzlichen Dank nochmal für deine Zeit und wir hören uns demnächst mal wieder hier im HSV-Talk, wenn wir über das aktuelle Geschehen reden können.
Genau, wir machen das Beste draus. Frohe Weihnachten alle zusammen und nur der HSV. Ne?
Nur der HSV.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu
auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.